ARD.
Der Frühling steht vor der Tür und der HSV kassiert die erste Niederlage unter Merlin Polzin.
Ob es die erste Niederlage ist oder nicht, ich habe auch als Trainer vorher schon Spiele verloren, die Jungs genauso, und deshalb spielt das Thema eigentlich keine Rolle bei uns.
Für Bayern und Leverkusen war es die Generalprobe vor dem Aufeinandertreffen in der Champions League, aber wer auf Lampenfieber gehofft hat, der wurde von beiden sehr enttäuscht.
Leon Goretzka, Bayern dreht das Spiel.
Teller am Strafraum, Teller Schuss, Teller Tor!
Und im Kampf um den Klassenerhalt bekommt TSG-Torschütze Tom Bischoff tierische Unterstützung.
Dann hat ein kleiner Maulwurf mir geholfen und ja, bin überglücklich darüber.
Und über das alles sprechen wir jetzt im Bundesliga-Update. Ja, herzlich willkommen zum Bundesliga-Update. Jens, merkst du auch, es wird wärmer. Die heiße Phase beginnt.
Oh. Okay, ich dachte, du spielst jetzt schon auf den Frühling an und darauf, dass der HSV im Frühling ja dann immer versaut am Ende.
Ja, habe ich ja eben. Aber schön, dass du mir zuhörst.
Also mit der heißen Phase meintest du den HSV auch, oder was?
Ja. Schön, dass ihr uns zuhört. Jens Beifroth ist heute da. Ich bin Anne Hild.
Und ich bin ein bisschen enttäuscht, Anne, dass du nicht verkleidet bist.
Erinnerst du dich noch, als wir heute Morgen geschrieben haben und ich meinte, hey, ziehst du ein Kostüm an? Und du meintest, nee, kein Bock.
Jetzt habe ich doch ein Kostüm angezogen.
Als graue Maus?
Nein, warte, ich mach das noch deutlicher.
Jetzt hat er sich eine Sonnenbrille oder getönte Brille angezogen.
Nein, das ist eine 3D-Brille. Ich bin natürlich, das ist eine VAR-Brille.
Mhm.
Weil ich der Video Assistant Referee bin. Das ist, die tragen die da unten im Kölner Keller auch. Da kann man nämlich, das ist dann, wenn dann die Abseitslinie kommt, dann ist das wie bei der halbautomatischen, weißt du? Dann kommen die Spieler so.
Dann siehst du die Linie in 3D.
Gefühlt aus dem Bildschirm raus.
Ich glaube, du hast zu viel Karneval gefeiert, wenn du Linien in 3D.
Möglicherweise.
Also historisch schlechtes Kostüm von Jens Beifroth. Und auch der SC Freiburg hat was Historisches verpasst. Wir haben eben zusammen gefiebert, denn wenn die Freiburger in Augsburg gewonnen hätten, hätten alle 9 Auswärtsteams an diesem Spieltag gewonnen. So waren es halt 8.
Danke, Freiburg.
Und ein 0-0, das irgendwie erwartbar war, wenn Finn Damen und Noah Atubolo da in den Toren gestanden haben.
Wie viele Stunden sind die beiden jetzt ohne Gegentor?
Ja.
Jeder 10 oder so?
Ja.
Also nicht ganz, aber.
Einige.
Ja.
Lass uns dann über die Topspiele reden. Frankfurt gegen Leverkusen. Ich habe ehrlicherweise ein bisschen mehr Gegenwehr von Frankfurt erwartet. Aber Leverkusen hat gezeigt, so, ja, wir sagen es zwar nicht, aber wir sind der Favorit, wenn es dann in die Champions League geht.
Ja, für die Eintracht war es jetzt schon echt 2 Wochen Reality-Check, so, ne? Ja. Also muss man sagen, die sind auf dem Boden der Tatsachen zurück. Ja, Leverkusen hochsouverän. Ich finde, total bedeutender Faktor ist, dass Granit Xhaka jetzt wieder auch so sich ins Scoring einschaltet, ne? Also sowohl von dem 1-0 der Pass überragend, hat natürlich ein bisschen Glück, dass Christensen sich nicht so richtig positioniert hat, das Abseits aufhebt und Teller dann das Tor machen kann. Mhm. Beim 3-0 auch überragend auf Grimaldo. Und das war ja, der war ja immer total bedeutend, so für die Stabilität, aber dass er diesen Impact aufs Tore machen hat quasi, das haben wir jetzt in dieser Saison eigentlich bisher, also meiner Wahrnehmung nach zumindest, sehr rudimentär gesehen. Und das ist jetzt im Moment bemerkenswert.
Also Xhaka in doppelter Spätform.
Kann man so sehen, ja.
Ich fand es sehr bemerkenswert, dass kurz vorm Abpfiff Boniface noch mit Buendia so aneinander geraten ist.
So eine Szene, ja.
Weil zuerst, ich habe es bei uns gehört im Livestream, und unser Reporter war auch so, will der sich da beschweren über Handspiel? Will der dann Elfmeter? Ach so, nee, es gibt Diskussionsbedarf in der eigenen Mannschaft, weil ja beide zum Ball gehen und dadurch dann halt eben der Abschluss misslingt von beiden.
Schon ein bisschen E-Jugend-Move auch, ne? Also,
ja,
Buendia guckt auch nur auf den Ball, geht da hinterher, aber dass dann Boniface am Ende halt auch wirklich noch mehr oder weniger handgreiflich wird, ist auch schon echt eine Nummer drüber.
Ja, das ist auf jeden Fall drüber. Ich finde, es zeigt halt, dass er unzufrieden ist und dass er vielleicht dann auch gedacht hat, wenn ich den jetzt noch verwandelt hätte, dann hätte ich vielleicht bessere Ausgangslage gehabt beim nächsten Mal.
Oder denkst du, er sehnt sich jetzt doch noch nach Saudi-Arabien zurück, wo der Transfer ja auf den letzten Meter geplatzt ist.
Dass er es bereut, dass der geplatzt ist?
Ja.
Nee, das glaube ich nicht. Also dann bist du ja nicht so erhitzt am Ende eines solchen Spiels, dass du ja auch souverän gewinnst.
Ja, das stimmt.
Also kann ich mir nicht vorstellen. Markus Krösche, der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, hat auch nach dem Spiel noch gesagt, Leverkusen ist uns 1 bis 2 Jahre voraus. Da habe ich mir so gedacht, na, dann können wir uns ja auf die nächsten 1 bis 2 Jahre freuen, wenn Frankfurt dann auch so performt.
Vielleicht ist es auch ein Mamouche voraus. Ja, also es ist ja schon irgendwie, also klar, das liegt natürlich sehr nahe, Aber ich meine, jetzt ist natürlich Robin Koch auch irgendwie zurück aus der Verletzung, ist jetzt wieder verletzt. Ich finde, der hatte auch keinen guten Tag. Vorm 2-0 stochert der da auch irgendwie ein bisschen im Nebel rum, kann den Ball klären. Teller läuft ihm im Rücken quasi weg beim 1-0, was natürlich dann irgendwie durch den Stellungsfehler von Christensen begünstigt ist. Aber das sind halt echt so, also neben Mamouche irgendwie sind es ja noch so ein paar Säulen, auch Tuta irgendwie in Formkrise und so. Also da kommen ein paar Sachen für die Eintracht zusammen und trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie haben die da im Winter vielleicht so die Champions League verkauft. Also noch stehen sie auf dem Champions League Platz, aber...
Also ja, ich finde,
es sind jetzt nur noch 3 Punkte.
Ich habe halt auch so gedacht, es ist Meckern auf sehr hohem Niveau, weil einfach dann die Ansprüche einfach oder ja die Erwartungen gestiegen sind. Aber es kommt halt auch drauf an, wer soll denn von da hinten noch kommen?
Naja, also wenn du jetzt mal guckst, Freiburg ist 2 Punkte weg. Mainz nur noch 1. Mainz steht ja schon auf dem Champions League Platz. Und Leipzig, das sind 4. Das ist jetzt
auch
nicht.
Ja, aber es ist halt auch Leipzig. Also reden wir ja gleich noch mehr drüber. Schauen wir auf Stuttgart gegen Bayern. Auch da habe ich mir ein bisschen mehr Gegenwehr erhofft. Und
von
auch,
Stuttgart?
Ja, weil Stuttgart ja im Prinzip bei allen Bayern-Toren so schön die Tür aufgehalten hat und gesagt hat, hier, da ist unser Tor, wollt ihr nicht mal abschließen.
Ja, das sind natürlich Geschenke, aber ich fand vor allem die Anfangsphase von Stuttgart richtig gut.
Ja, Stuttgart hat super gespielt, aber trotzdem darfst du dieses Spiel eigentlich nicht 1-3 verlieren.
Ja, also weil du die Gegenwehr ansprachst. Am Anfang haben sie sogar eigentlich das Spiel gemacht und haben Bayern da teilweise sogar richtig hinten reingedrückt.
Aber deswegen finde ich es ja, also ich meinte halt mit diesen Einladungen, dass du halt wirklich so krasse individuelle Fehler machst.
Naja gut, von Stiller, dieser Ballverlust ist es ja dann am Ende. Das ist schon auch ein bisschen Nübels Ding.
Ja.
Weil da in den Druck reinzuspielen ist okay, aber der steht halt schon fast an der Strafraumgrenze. Und das macht Stuttgart ja schon häufiger, ne? Also dass sie übers Zentrum dann außen den Spieler freispielen. Und da hat Goretzka halt sehr gut aufgepasst und hat das antizipiert. Das ist halt an der Stelle zu riskant an der Strafraumgrenze.
Da hat Goretzka übrigens nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky, glaube ich, gesagt, dass er zu seinem Trainer in der Halbzeitpause gesagt hat, und genau so ein Tor werde ich machen, weil er genau damit gerechnet hat, dass Stiller halt so ein...
Ja, das machen die total oft. Die spielen dann in die Mitte, um außen den Anspieler freizuziehen und dann wird der Ball nach außen normalerweise prallen gelassen. Das hat Goretzka halt eigentlich gut gerochen und trotzdem ist es von Nübel auch zu riskant, da den Ball zu spielen. Also schlag ihn einfach weg, dann der steht schon fast an der Strafraumgrenze. Mach's da nicht, sondern wenn der dann 25 Meter weiter vorm Tor ist, dann kannst du es machen. Naja, gut. Am Ende sind es natürlich Einladungen vom VfB, die haben schon auch echt Lehrgeld bezahlt und Bayern den Sieg am Ende schon geschenkt, ja.
Ja, das sieht Dennis Undorf übrigens auch so.
Wir machen gefühlt jede Spielfehler und die werden halt eiskalt bestraft. Und die Fehler, die der Gegner macht, die bestrafen wir nicht. Also das ist unsere Saison zurzeit.
Ich finde, das klingt halt, also diese ganze Euphorie von der Vizemeisterschaft klingt so, als wäre die jetzt weg.
Ja, das ist bestimmt auch ernüchternd, weil das ja jetzt gegen die Bayern, ich meine, in den vergangenen Spielen sah Stuttgart da ja auch oft schlechter aus, als sie vorher wirkten, in den Spielen vorher. Und trotzdem ist es ja immer so ein Gradmesser, ne? Und dass das dann doppelt ernüchternd ist, kann ich mir schon auch vorstellen. Auf der anderen Seite, es sind die individuellen Fehler. Vielleicht ist es aber, das hast du ja auch schon häufiger gesagt, auch so eine Übergangssaison, die Stuttgart jetzt einfach irgendwie hinter sich kriegen muss. Die haben ja auch immer noch Chancen auf die Champions League. Und selbst wenn es die Europa League wird, ist ja trotzdem Erfolg in so einem Jahr, wo du halt lange Dreifachbelastung hast.
Wenn du dann als sie, also ich meine, in der Champions League haben sie gut mitgehalten. Das war ja dann ultra knapp am Ende, dass sie es nicht in die Playoffs geschafft haben. Aber vielleicht ist es dann auch schön, wenn du ein paar Erfolge in der Europa League nächstes Jahr feierst.
Ja, und du musst auch überlegen, dass da halt schon echt viele Dinge komplett neu sind im Vergleich zur Vorsaison. Ne? Und wenn ich jetzt sehe, wie geil ist denn bitte Finn Jeltsch?
Ja.
Also ist er wirklich
aus der zweiten Liga gekommen.
Ja, also in Nürnberg fand ich den schon immer gut. Das ist auch schon mutig gewesen, von Miro Klose den in Nürnberg zum Stammspieler zu machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der bis zum Ende der Saison jetzt seinen Stammplatz da in Stuttgart verliert. Weil das ist ja wirklich richtig gut. Weil der auch, ich habe mal in die Statistiken nochmal geguckt, zweitmeisten Ballkontakte nach Angelo Stiller. Also der Aufbauspieler in der Abwehr jetzt in dem Spiel gewesen und auch in der Woche vorher ja schon total bedeutend. Zweitbeste Passquote oder ich glaube sogar beste Passquote auf dem Platz und teilweise löst er sich auch so richtig gut aus Drucksituationen. Das musste als 18-jähriger Innenverteidiger auch erstmal machen. Und das ist auch was, wo sie mit Anton ja irgendwie jemanden verloren haben, der das in der vergangenen Saison gut machen konnte und der da so ein bisschen auch die Stütze war. Und wenn das jetzt nachwächst, dann sieht die kommende Saison vielleicht schon wieder anders aus, wenn Sebastian Hoeneß auch bleibt, das weiß man ja nicht.
Ja, das könnte halt tatsächlich mit der Champions League auch irgendwie zusammenhängen. Und er wird ja unter anderem bei RB Leipzig gehandelt. Da sind wir bei dem nächsten Spiel.
Lass es, Sebastian, lass es.
Ja, also ich weiß nicht, ob der Job halt erst zum Saisonende frei wird oder vielleicht doch schon ein bisschen früher. Das war jetzt 1-2 verloren gegen Mainz, trotz 1-0 Führung. Ich fand halt, bei uns ist gerade die Meisterschale runtergefallen.
Ich habe auch gehört, das ist wirklich ein Desaster. Es ist die Meisterschaft. Vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass die Meisterschaft jetzt wirklich entschieden ist, weil die Bayern halt einfach 8 Punkte weg sind und sich da nichts mehr dran tut.
Und dass Leipzig sie auf jeden Fall nicht holt. Also ja, was ich sagen wollte, Leipzig wirklich aus der Kabine gekommen und ich dachte so, boah, was hat Marco Rose mit denen gemacht? Die haben ja wirklich in den ersten Minuten so krass aufs Mainzer Tor zugespielt, haben ja auch nach dem 1-0, dachte ich, okay, da muss Mainz jetzt echt aufpassen, dass es da nicht schon mit 2-0, 3-0 in die Kabine geht. Und dann haben sie irgendwie aufgehört, Fußball zu spielen.
Ja, die haben sie halt ein bisschen überrumpelt am Anfang und als Mainz dann, sag ich mal, seinen Basic-Modus, ne, dieses 1-1 dagegenhalten, kann auch sein, dass es am Anfang ein bisschen Struggle mit den Positionierungen gab. Mainz verteidigt, also versucht ja immer gegen den Ball im Verteidigungsmodus alles 1-gegen-1 zu lösen und da haben sie vielleicht dann irgendwie hier und da Dinge anders erwartet, als Leipzig sie gemacht hat. Als sie das dann so hatten, hat Mainz das Spiel ja sofort komplett in den Griff bekommen. Und das war schon auch, also in Leipzig, dann nach einem Rückstand zu gewinnen. Man kann über Leipzig viel meckern im Spiel nach vorn, aber defensiv war das ja eigentlich ganz, ganz oft auch gut. Und das ist schon echt krass. Also das fand ich wirklich beeindruckend von Mainz.
Auf jeden Fall. Und auch beeindruckend fand ich, dass Nadim Amiri nach dem Spiel so eine Kampfansage rausgeschickt hat.
Jeder Spieler will Champions League spielen, jeder Spieler will international spielen. Und wir sind nah dran, wir haben 10 Spiele. Und die letzten 10 Spiele, das können wir, das haben wir letztes Jahr bewiesen. Und das werden wir dieses Jahr auch beweisen.
Also wenn Mainz nicht in die Champions League kommt, Ziele nicht erreicht, ne?
Ja, das ist eine steile These. Aber also aus der Position, in der sie jetzt sind, finde ich, ist es auch vollkommen okay, wenn sie das zumindest intern so sagen, weil die Chance ist ja reell, ne? Du hast ja einen direkten Konkurrenten jetzt geschlagen. Und da passen einfach auch total viele Sachen so richtig gut zusammen. Amiri, ganz klar natürlich irgendwie der Mann des Spiels mit einem Tor und einer Vorlage. Auf der anderen Seite auch das ganze Konstrukt, ich finde auch Kai Schussano, also der Partner von Amiri im zentralen Mittelfeld, der eher die defensive Rolle einnimmt, den finde ich überragend. Der ist auch statistisch richtig, wird immer besser. Und zum Beispiel Form 1-1 der Ballgewinn, der ist von ihm. Mhm. Ne? Und daraus entwickelt sich dann der Angriff. Also das ist ja eigentlich ein Umschaltmoment, der nur dadurch entsteht, dass Kai Schussano da im Zentrum den Ball gewinnt. So, und solche Dinge, wie auch das Burkhardt-Tor ist überragend gut, weil da einfach ganz, ganz viele Sachen super zusammenpassen. Und das ist schon, also ich hatte vor der Saison auf keinen Fall damit gerechnet und es ist Mainz, finde ich, liebe Mainzer, es ist euch zu gönnen, wenn das klappen sollte. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, ob das für die kommende Saison wirklich gut wäre, aber da können wir dann später drüber reden.
Ja, ich habe ja auch am Donnerstag gesagt, ich sehe eher Freiburg da in der Champions League, weil ich einfach denke, dass die eher die Reife haben. Also ich würde es diesen Mainzern auf jeden Fall auch gönnen. Dann gab es auch noch ein Topspiel in der zweiten Liga, wollen wir darüber reden?
Du, immer gern.
Also ich finde, erwartbares Ergebnis, ne? Sobald der März anfängt, verliert der HSV. Also ich weiß, es ist super gemein für alle HSV-Fans, aber es ist halt einfach Tatsache.
Aber du erzählst doch jetzt auch schon irgendwie seit 3 Wochen, glaube ich, dass Frühling
der
da ist.
Auch kommt.
Aber redest du nicht schon davon, dass der Frühling schon da ist?
Nein, ich habe immer gesagt, und bald kommt auch noch der Frühling.
Okay.
Also ich habe immer darauf hingewiesen, dass der März irgendwann noch kommt und dass dann der HSV auch wieder ins Straucheln geraten wird.
Ja, was ich jetzt bei dem Spiel, also du hast ja ganz oft sonst, wenn es beim HSV nicht so rund lief, dann haben sie ja, also sie haben unter Polzin noch nicht verloren, aber es gab ja hier und da auch dann schon so unentschieden Regensburg und so und irgendwie auf letzter Rille in Preußen, also in Münster gewonnen und so. Da hatte man immer den Eindruck, okay, da sind einfach ganz, ganz viele Dinge, die gegen den HSV laufen und dann ist es auch irgendwie Pech und das war jetzt gar nicht so. Ich finde, das ist jetzt schon eine verdiente Niederlage, auch wenn natürlich der HSV gute Chancen hat durch Selke in der ersten Halbzeit, wo dann Riemann gut hält und dann auch der Lattentreffer von Dompe in der zweiten Halbzeit. Insgesamt hatte ich nie das Gefühl, dieses Ding kann der HSV noch gewinnen, weil Paderborn einfach in dem Spiel, finde ich, die bessere Mannschaft war.
Ich finde es halt krass, wenn du da auf die Statistiken guckst, weil es waren 16-15 Torschüsse. Also es war jetzt nicht so, als wäre, was die Statistik angeht, der HSV total unterlegen gewesen. 7 alleine davon hatte Selke. Dann musst du vielleicht über die Chancenverwertung nochmal reden.
Ja, und auch die Güte der Chancen,
und
der Schüsse.
Das auf jeden Fall.
Ja, Paderborn kommt jetzt ja auch auf einmal wieder so zurück. Ne? Die wirken ja auch so, als wäre es gar nicht so ihre Saison. Aber dann kommt ihnen natürlich auch entgegen, dass alle anderen auch so ab und zu das Gefühl vermitteln, das ist jetzt nicht so ihre Saison. Ja, und das ist, die sind auf jeden Fall auch ein Kandidat. Definitiv.
Ja, wie ungefähr jeder in dieser zweiten Liga. Ich finde das so schön, ne? Platz 1 HSV mit 42 Punkten, aber auch nur wegen des guten Torverhältnisses. Kaiserslautern jetzt punktgleich dahinter, über die sprechen wir ja gleich noch. Magdeburg auf Platz 3 wieder 41 Punkte, Paderborn Platz 4 41 Punkte, Köln abgerutscht auf Platz 5, aber auch 41 Punkte und meine Elversberger Platz 6 39 Punkte, die sind auch noch mit drin.
Ja, und die haben natürlich auch überzeugt gegen aber eine auch echt ziemlich desolate Hertha, das muss man auch sagen, bei diesem 4-0. Ja. Lustigstes Tor, auch wenn es allen Kölnern wehtun wird, war auf jeden Fall dieses Eigentor von Timo Hübers. Das ist ja wirklich komplett bescheuert, dieses Tor, ne? Also der steht da einfach und eigentlich ist schon, also dass er da überhaupt angeschossen wird, ist schon irgendwie ein dämlicher Zufall. Ja, mhm. Und dann, ich finde, das ist aber auch so ein Zeichen, ein Symbol für das, was beim FC gerade passiert. Ne? Die haben so das Momentum verloren, aber die machen eigentlich gar nicht so viel falsch.
Aber ich finde, vielleicht haben sie auch wirklich einfach ihr Spielglück aufgebraucht, weil die hatten ja davor, jetzt auch vor dem Rhein-Derby, haben sie halt auch immer knapp gewonnen. Und da ist dann einfach viel für Köln gelaufen.
Das stimmt, ja.
Und dann kommt vielleicht einfach irgendwann der Moment, wo dann solche Tore fallen.
Ja. Übrigens, meine Choreo des Spieltags da in Karlsruhe, die fand ich super. Die KSC-Kurve mit diesem DJ-Pult, diesem großen, und dann die armen Typen, die dann in der Mitte stehen mussten und diese überdimensionierte Disco-Kugel hochhalten. Das war auf jeden Fall, fand ich ein Hingucker.
Lass uns mal zu unseren Kategorien kommen. Mhm. Da bleiben wir aber in der zweiten Liga, denn du darfst anfangen mit deinem Spieler des Spieltags.
Wer könnte es anders sein als Loris Karius?
Ein Schalke als Spieler des Spieltags, dass ich das noch erleben darf bei dir.
Ja, wir haben oft gehatet gegen Schalke, aber in dem Fall, also gerade auch Loris Karius, der kam ja auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, hat sich ja sehr kurz vor dem Spieltag erst rauskristallisiert, dass es dann jetzt diesen Change geben wird. Ne?
Fand ich auch mutig, den dritten Torhüter dann da als Starter hinzustellen. Ja,
also auf jeden Fall die komplett richtige Entscheidung, 8 ja. Saves, und da waren ja ein paar dabei, die wirklich Kategorie unhaltbar waren. Ne? Also gerade so am Ende diese Szene, dann 89. Minute, abgefälschter Dropkick und eigentlich, also keine Ahnung wie, aber er steht natürlich dann irgendwie, hat ein bisschen Glück, dass er schon richtig positioniert ist, aber reißt dann so noch die Arme hoch. Aus ganz kurzer Distanz wird der Ball abgefälscht und direkt danach der Kopfball, also die nächste Gelegenheit für Preußen, kommt auch aus ganz kurzer Distanz und er wischt den dann noch so über die Latte drüber. Und dann, nachdem diese Szene erledigt ist, fängt er an zu jubeln und auf einmal alle Schalker, so ein riesiger Spielerknollen, da merkst du halt, dass das dann schon auch eine Rolle spielen kann, wenn du weißt, okay, da steht einer, da kann auch mal was gegen uns laufen und wir haben trotzdem kein Gegentor kassiert. Das ist schon auch ein Unterschied, weil Justin Hekeren, das wurde ihm ja auch oft vorgeworfen, der ist halt keiner für die Unhaltbaren bisher gewesen. Und Loris Karius hat jetzt allein in dem Spiel schon, würde ich sagen, also mindestens diese beiden am Ende hatte er. Hat auch ein bisschen Glück natürlich mit diesem Ball gegen den Innenpfosten, der dann irgendwie so mit so einer Bogenlampe rausgeht. Ja. Also da lief dann schon auch ein bisschen was für Schalke am Ende, aber also das war auf jeden Fall, er war für mich der Unterschiedsspieler in dem Spiel.
Wollen wir ihn auch noch hören?
Immer.
Ich bin dankbar, dass die Leute mir hier ihr Vertrauen gegeben haben. Ist auch nicht selbstverständlich. Und ich freue mich einfach, dass ich denen was zurückgeben konnte.
Das ist doch schön gelaufen, sowohl für Trainer als auch für Torhüter.
Ich war der Meinung, der ist hauptberuflich Instagrammer mittlerweile, aber das hat er eindrucksvoll widerlegt.
Ja, wobei Timo Horn hat ja auch gezeigt, dass das vielleicht nicht, aber reden wir gleich drüber. Kommen wir erstmal zu meinem Spieler des Spieltags. Das wird dich vielleicht überraschen. Das ist nämlich Mitchell Weiser.
Werder hat verloren, ne?
Ja, Werder hat verloren, 1-2 gegen Wolfsburg. Aber ich fand, am Anfang, vorm Spiel, gab es ja dieses Plakat von den Bremern. Und da stand dann unten unter anderem drauf, wer dieses Trikot trägt, hat sich zu zerreißen. Und ich finde, das hat er halt eindrucksvoll gemacht. Also ich finde, er war mit Abstand der beste Bremer auf dem Feld. Und ich finde auch, dass Bremen nicht verdient verloren hat.
Ja, das ist schon so. Marius Müller hatte da als Keeper der Wolfsburger sicher einen großen Anteil dran, dass es am Ende so gekommen ist. Aber bei dem 2-0 durch Wimmer, das ist ja so ein Fernschusstor, finde ich ein super, super Tor irgendwie, auch wenn es natürlich sonntagsschussmäßig ist, also ein bisschen glücklich. Aber wenn du da mal drauf achtest, auf Weiser, der ist derjenige, der Wimmer da so in die Mitte ziehen lässt. Und das sieht so aus, als würde der so ein bisschen nebenher joggen und versucht dann irgendwie den Wimmer zu übergeben an seinen Mitspieler. Und das ist für mich der entscheidende Zweikampf, den er da verliert. Aber du hast schon recht, also er ist der Antreiber von Werder gewesen und hat ein gutes Spiel gemacht, das Tor auch super, aber am Ende, es hatte ja Werder am Ende nicht ausreichend geholfen, sagen wir mal so.
Nee, das stimmt, aber also man hatte ja vorher schon oft darüber geredet, dass es in dieser Mannschaft ja anscheinend nicht stimmt, weil die sich ja immer so gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen, auch nach dem Pokal aus wieder. Und ich finde, dann brauchst du auch so jemanden, der halt wirklich diesen Ansprüchen in Anführungszeichen der Fans genügt und halt zeigt, dass er kämpft für diesen Verein.
Ja, und vielleicht auch den Mitspielern, ne? Also das spielt natürlich dann schon auch eine Rolle. Und das ist an der Stelle ja wirklich da bin ich voll bei dir, keine hochverdiente Absolut Niederlage nicht. Für Werder gewesen, sondern sie hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. So, das muss man ja schon sagen.
Ja. Kommen wir zum Tor des Spieltags. du darfst anfangen.
Mein Tor des Spieltags ist nicht besonders schön oder so. Es ist aber...
Ja, es hat es absolut verdient, in dieser Kategorie zu sein.
Ja, es ist aber total bedeutend, finde ich, weil es halt der Eisbrecher bei den Torloslauterern war. Das 1-0 von Ragnar Ache gegen Regensburg. Und die haben sich ja auch am Anfang gegen Regensburg sogar wieder sehr, sehr schwer getan. Und dann ist es aber dann so eine richtige Befreiung. Nach 260 Minuten ohne Tor dieses Ding von Ragnar Ache und direkt 3 Minuten später merkst du, okay, auf einmal läuft's wieder, ne? Also, also klar, da spielt natürlich die Regensburger Abwehr auch sehr, sehr wohlwollend mit, weil das grottenschlecht verteidigt ist, auch E-Jugend-Style so ein bisschen. Auf der anderen Seite hast du halt, finde ich, schon auch irgendwie gemerkt, okay, da ist was im Kopf passiert bei Lautern. Und deswegen ist es mein Tor des Spieltags.
Mein Tor des Spieltags ist ein schönes Tor. Das 2-0 von Gladbach in Heidenheim, weil ich einfach die Entstehung halt auch so schön finde. Nathan Ngoumou leitet das ja im Prinzip selbst ein und dann diese Hackenvorlage von Player und dann zieht er halt, also er zieht dann in die Mitte und zieht selbst ab. Ich finde, das ist so schön gemacht. Das kann man sich einrahmen.
Ja, generell war das, finde ich, sehr überzeugend von den Gladbachern und Ngoumou und Hack ja auch mit seinen 2 Toren. Eigentlich ist Hack ja der Mann
eigentlich
des Spiels.
Eigentlich ja 3, aber das letzte hat nicht gezählt.
Genau, das letzte hat nicht gezählt. Abseits. Also Hack auch und du merkst halt daran, finde ich, dass wenn sich der Gegner so auf den Zielspieler fokussiert, da haben wir auch mit dem BVB und Guirassy immer drüber geredet, dann können auch die anderen davon profitieren. Also das heißt nicht, dass nur der eine scored, aber wenn irgendwie so ein klarer Plan da ist, wer auf wen das Angriffsspiel zugeschnitten ist, dann fokussiert sich der Gegner halt dann immer mit einem Auge dann vielleicht auf den und dann entstehen in diesen Halbräumen und Außen und so entsteht dann einfach auch mal eine Lücke und das spielte jetzt gegen Heidenheim auch eine Rolle, wobei ich fand, die haben sich ja total schwer getan, in die Zweikämpfe zu kommen am Anfang. Also das ist einfach nicht mehr das Heidenheim aus der vergangenen Saison. Ja. Und das hat es den Gladbachern dann auch ein bisschen leichter gemacht. Ne? Wobei Gladbach war auch wirklich gut. Also flexibel, war also gute Beweglichkeit und das war schon wirklich in Ordnung.
Ja, und Heidenheim hat jetzt zum allerersten Mal überhaupt in der Bundesliga die rote Laterne. Das gab es vergangene Saison nicht, stimmt, das gab es diese Saison
noch
nicht.
Das ist auch krass, jo.
Ja, zum ersten Mal auf den letzten Platz abgestürzt, auch weil Kiel gewonnen hat an der Alten Försterei. 1-0 Sieg der Kieler gegen Union. Und ich fand sehr spannend, was unsere Kollegen von sportschau.de getitelt haben bei diesem Spiel. Die haben nämlich geschrieben, Union kassiert 2. Niederlage in 48 Stunden.
Erst wegen der aberkannten, ja, das stimmt.
Genau, erst diesen Punktabzug vor Gericht wegen des Bochum-Spiels, bei dem ja das Feuerzeug geflogen ist und dann halt gegen Kiel verloren. Erster Auswärtssieg der Kieler.
Ja, historisch. Und ja. Gigovic macht das Tor, 4. Saisontor, bester Mittelfeldspieler bei den Kielern. Generell haben die sich das wirklich verdient, diesen Sieg, auch wenn es natürlich schon irgendwie auch, also Union hatte, war jetzt ja nicht so, dass Union nichts vom, eine doppelte Verneinung, also dass Union nichts vom Spiel hatte, aber Kiel deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, auch wenn man in die Statistiken schaut und ja, das ist, da an der Stelle haben sie sich das erarbeitet, hatten ja auch noch gute Chancen, außer diesem Tor von Gigovic. Und natürlich hat dann Union schon auch ein bisschen mitgeholfen, ne? Muss man auch sagen. Also das ist schon wieder, die Statistiken nehmen schon wieder Baumgart-Vibes an, wo er mit Köln in der Saison, wo er mit Köln fast abgestiegen ist. 28 Flanken hat Union geschlagen. Werder hatte die zweitmeisten an diesem Spieltag mit 15, also die Hälfte ungefähr. Und jetzt rate, wie viele von den 28 Flanken angekommen sind.
0,5.
3.
Ey, immerhin.
Also.
Nee, ja, klar. Also es ist halt auch einfach 7 Punkte aus 9 Spielen jetzt unter Baumgart.
Das ja, also das passt. Ich war ja eigentlich ganz optimistisch, dass das klappen kann, aber ich glaube, der Move, den er da vollzieht, das ist doch vielleicht zu groß und zu wenig pragmatisch.
Vielleicht ist Baumgart auch einfach jetzt verbraucht. Also diese ganze Fußballromantik, die immer um ihn herum gewabert ist, vielleicht ist es einfach, reicht das nicht mehr, um ein Team in der Klasse zu halten oder halt zum Aufstieg zu führen beim HSV.
Naja, also auf jeden Fall hat es nicht gereicht, um gegen Kiel ein Tor zu machen, die vorher in jedem Auswärtsspiel 2 Gegentore bekommen haben. Das sagt schon einiges aus.
Das sagt sehr viel aus. Aussagekräftig auch der Auftritt von Dortmund auf St. Pauli. Erste Hälfte, genau das erwartete Spiel, nicht gut von Dortmund. St. Pauli finde ich gut gespielt, aber sich halt schon wieder nicht belohnt. Und das finde ich ist halt das Harte daran. Das hat mich überrascht, dass der BVB... Nee, es hat mich weniger überrascht, dass der BVB gewonnen hat, weil ich das ja so ein bisschen erwartet habe, aber dass der dank Adeyemi gewonnen hat. Das hat mich sehr überrascht, dass der auf einmal wirklich wieder so gut gespielt hat, dass er immer anspielbar war auf den Außen, dass er endlich mal wieder seine Schnelligkeit so richtig ausspielen konnte. Das 2:0 war ja sinnbildlich dafür, als er quasi alleine 70 Meter über den Platz quer sprintet. Und er hat gesagt, für ihn war das auch so ein bisschen Erinnerung an früher.
Ja, es hat sich angefühlt wie früher U15. Das war genau mein Spiel, langer Ball, und ich laufe einfach durch und versuche dann ein Tor zu machen. Und heute ist mir gelungen, und darüber bin ich natürlich glücklich.
Ja, voll schön. Hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken.
Ja, also der BVB hat es anders gemacht als in der vergangenen Woche gegen Union. Wenn du mal auf die Außenverteidiger zum Beispiel auch guckst, ne? Sowohl Benze Baini auf der einen Seite als auch Koto, das war viel defensiver, weil ich glaube, das ist so ein bisschen Kovac-Style, dann eher auf die Absicherung gehen, nicht das Flügelspiel der St. Paulianer irgendwie zur Entfaltung kommen lassen.
Aber er hat ja dann in der Pause auch umgestellt von 3er auf 4er Kette.
Er hat, also auf jeden Fall war ja Maximilian Bayer auch eher so eine Art Außenverteidiger auf der anderen Seite, und dadurch hat sich das Spiel halt mehr nach rechts verlagert, ne? Und deswegen war Adeyemi im ganzen Spiel irgendwie besser drin als auf der anderen Seite Bayer, finde ich. Aber na klar, also ich fand Adeyemi gegen Union auch schon gut. Da hat er ja auch den Pfostenschuss, und das ist schon, also der scheint auch davon zu profitieren, dass Niko Kovac jetzt der Trainer ist. Anders als Jamie Gittens und Julian Brandt.
Ja, Verlierer gibt es dann halt immer, wenn es auf der anderen Seite Gewinner gibt. Und apropos Verlierer, auch St. Pauli steckt jetzt wieder mittendrin im Thema Kampf um den Klassenerhalt. Das sind nämlich jetzt auch nur noch 4 Punkte, sollte Bochum diese 3 Punkte behalten, beziehungsweise 2 Punkte, die sie vor Gericht bekommen haben. Und Noah Weishaupt, der hat auch mal gesagt, was gerade das Problem bei St. Pauli ist.
Wir müssen einfach Tore machen, wir haben die Chancen, wir haben auch 100%ige Chancen, die müssen wir reinmachen, und das liegt einzig und allein dann nur an uns.
Ja, Tore schießen, das ist ganz einfach.
Ja, St. Pauli macht eigentlich, also das ist halt schon, ich habe das vorm Spiel vom Reporterkollegen Alexander Bleik gehört, der ja in der Konferenz auch war, unser Reporter. Der hat gesagt, das erinnert ihn so sehr an 2011, die letzte Bundesliga-Saison des FC St. Pauli, wo sie auch irgendwie Mitte der Saison relativ gesichert im Mittelfeld standen. Und dann haben sich ganz viele wichtige Spieler verletzt. Und dann ging es auf einmal los mit so einer Abwärtsspirale, wo sie bis zum Ende dann nicht mehr rauskamen. Das ist schon gefährlich. Und na klar, die individuelle Qualität, gerade in der Offensive, spielt schon auch eine Rolle bei St. Pauli, ist ja klar. Und deswegen, ja, also es sagt sich dann so leicht, wir müssen die Tore machen. Du musst halt auch welche haben, die das verlässlich hinkriegen.
Klar. Und Bundesliga ist halt nicht zweite Liga. Also die da alles zusammengeballert haben. Ja. Ein Spiel haben wir noch übrig. Das ist Bochum gegen Hoffenheim. Die TSG gewinnt natürlich, weil sie war das Auswärtsteam. 1:0, super starkes Tor von Tom Bischoff, schöner, also was heißt super starkes Tor, aber schöner Weitschuss.
Er muss Timo Horn halten, ganz einfach.
Ja, das sagt er selbst auch.
Natürlich muss ich den Ball halten, das ist ja keine Frage. Springt anders weg, als ich gedacht habe in dem Moment. Also ich war eigentlich gut da und wollte den Ball einfach festhalten und springt er etwas höher weg. Das passiert.
Ja, passiert, sagt Dieter Hecking auch. Und er hat auch gesagt, naja, er hat uns halt auch das ein oder andere gerettet schon.
Ja, ist ja, also den Dortmund, das Spiel gegen Dortmund muss man da ja nur anführen. Stimmt schon, ist natürlich trotzdem maximal ärgerlich, wenn du überlegst, gegen wen die Bochumer jetzt als nächstes spielen. Und klar, auch, also ein Punkt wäre besser gewesen als das, was da jetzt rausgekommen ist. Aber es ist halt wegen so eines Fehlers, das Ding dann zu verlieren, ist natürlich echt bitter.
Gegen wen spielen sie denn als nächstes?
Gegen die Bayern. Viel Spaß.
Ja, viel Spaß. Die Bayern müssen aber ja erstmal noch in der Champions League ran.
Das wird geil. Am Mittwoch.
Ja. Mittwoch.
Freue ich mich drauf.
Bayern gegen Leverkusen, deutsches Duell. Am Dienstag dann Dortmund gegen Lille. Und am Donnerstag Ajax Amsterdam gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League. Alles bei uns live zu hören. Und den DFB-Pokal, das Halbfinale, gibt es dann auch wieder live. Der wurde ja ausgelost.
Der wurde ausgelost und für die Bielefelder natürlich schon irgendwie ein bisschen Lospech. Auf der anderen Seite, welches Los wäre da jetzt wirklich, ich sag mal, für einen Drittligisten leicht gewesen, aber sie spielen gegen Leverkusen.
Ja, ich musste an Saarbrücken denken, aber nicht die vergangene Saison, sondern das Mal davor, als sie als Regionalligist bis ins Halbfinale gekommen sind. Da war nämlich auch gegen Leverkusen Schluss im Halbfinale.
Und das bedeutet, wenn Bielefeld gegen Leverkusen spielt, dass Stuttgart gegen Leipzig spielt.
Genau, sogar in der Reihenfolge.
Seht ihr? Haben wir das auch noch abgefrühstückt.
Und wir spielen am Donnerstag wieder auf mit der Vorschau auf den 25. Spieltag.
Startet gut in die Woche.
Bis dann.